Duisburg. Wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Pfütze. Ganz stark. Und jetzt die Chance. Rein und dort. Tor!
Duisburg 5:4. Und wer macht es? Nado langsam. Bringt die Pfütze in Führung. Ja. Der Wahnsinn.
Natürlich aufpassen, kein Abseits zu holen.
Schieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.
Ja, herzlich willkommen zu Late Hit, unserem offiziellen Podcast. Mein Name ist Oliver Rettich, Episode 2. Und diesmal geht es um Emotionen im Eishockey. Und da freue ich mich, zwei Personen begrüßen zu dürfen, die ja auch für diese Erlebnisse, für diese Emotionen auch stehen, die diese auch transportieren beim Eishockey. Zum einen begrüße ich unseren Hallensprecher, den Justin Holland, herzlich willkommen. Und ich begrüße unseren Neuzugang in der Defensive aus Herne, den Michel Ackers, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Hallöchen.
Ja, ich freue mich, dass ihr beiden da seid. Möchte natürlich erstmal die Gelegenheit nutzen, euch ein bisschen vorzustellen, Michel. Ich glaube, dich muss man nicht großartig vorstellen. Ich glaube, du bist in Duisburg, glaube ich, allen auch ein Begriff. 12 Jahre beim Herner e.V. gespielt, ist ja auch eine lange Zeit. Vielleicht magst du dich mal so ein bisschen vorstellen, wie du zum Eishockey gekommen bist und wie so dein Werdegang gewesen ist. Ich glaube, das wird die Zuschauer noch mal ein bisschen interessieren.
Ja, also hallo erstmal. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich über die Einladung. Ja, mein Name ist Michel Ackers. Eigentlich ruft mich jeder Aki, also unter meinem Vornamen ruft mich, wenn überhaupt, noch meine Mutter. Und,
okay, dann machen wir das so, wollen wir keinen Fehler machen. Aki, gut.
Ja. ja, ich bin übers Eishockey gekommen durch meinen großen Bruder. Der hat gespielt und dann war es einfach auch so, dass ich damit aufgewachsen bin. Ja, in Krefeld gab es zu dem Zeitpunkt nicht viele andere Optionen als Fußball oder Eishockey. Mein Bruder hat Eishockey gespielt, deswegen bin ich dann auch zum Eishockey gekommen. Hab dann auch, glaube ich, bis zur U16 in Krefeld gespielt, dann ein Jahr in Köln. Danach dann zu dem einen Rivalen nach Essen gewechselt. Da meine letzten Jahre im Jugendbereich gehabt und auch die ersten Jahre im Seniorenbereich. Danach 2 Abstecher nach Ratingen und Krefeld für jeweils ein Jahr und von da an war ich dann 12 Jahre in Herne, ja.
Ja, das ist ja über ein Eishockey-Jahrzehnt in Herne quasi. Da fällt einem das wahrscheinlich schwer, ich sag mal, die Tapeten zu wechseln. Was hat dich so dazu bewogen, nochmal einen neuen sportlichen Anreiz hier in Duisburg dir zu holen? Was waren so deine Beweggründe, jetzt zu den Füchsen zu kommen?
Ja, ich will eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich glaube, es wird genug darüber gesprochen, vor allem nach 12 Jahren. Ja, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe es mir auch anders ausgemalt. Das kann ich, glaube ich, auch offen und ehrlich zugeben. Aber als ich dann abgezeichnet habe, dass das Kapitel in Herne für mich vorbei ist und ja, zeitgleich ich erfahren habe, dass der Frank hier Trainer wird und der Thomas Ziakowski zu dem Zeitpunkt noch dann den Kontakt zu mir aufgebaut hat, war die Entscheidung relativ einfach. Also die Gespräche mit dem Zeta waren super, die Telefonate mit dem Frankie dann zu dem Zeitpunkt waren super. Also ich kann, glaube ich, sagen, dass das dann auch die Beweggründe gewesen sind. Also ich wollte das Revier auch nicht verlassen. Herne wird auch meine Heimat bleiben, allein dadurch, dass meine Tochter dort lebt. Und von daher war die Entscheidung dann relativ schnell und einfach für mich.
Gut, wir werden auf jeden Fall noch gleich ein bisschen mehr hören zum Kader auch und zur sportlichen Rolle. Jetzt möchte ich erstmal den Justin vorstellen, beziehungsweise sich vorstellen lassen. Ich glaube, ja, viele interessiert, glaube ich, wie kommt man eigentlich zu so einem Job als Hallensprecher? Muss man sich da irgendwie bewerben? Fällt einem das irgendwie in den Schoß? Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen von deinem Füchse-Werdegang erzählen.
Ja, hallo erstmal zusammen. Ja, von mir auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, also wie kommt man zum Hallensprecher? Das ist eine gute Frage. Der Posten war frei. Ja, es ging, oder ich habe vorher schon ehrenamtlich gearbeitet und hier ein bisschen mitgeholfen beim Fuchsaufbauteam. War dann da 3 Jahre tatkräftig mit am Helfen und ja, wie gesagt, dann wurde die Stelle frei. Und ich bin auch des Öfteren auch im Auswärtsblock da gewesen oder auch mal hier zu Hause auf der Tribüne lautstark zu hören gewesen, auch gerade was die Stimmung etc. angeht. Und dann kam es halt dazu, dass dann ja Leute wie die Silke zum Beispiel oder der Tom, der Mirko etc., ja, die haben mich dann da gesehen, ich mich persönlich noch nicht so wirklich. Und dann gab es da mal so ein ganz nettes Ehrenamtlerfestival im Sommer und ja, da, ich sag mal so, wurde ich ein bisschen gelockt, gefüttert und dann habe ich irgendwann nach dem ein oder anderen Bierchen, ich glaube dem Mirko damals, die Hand gegeben, dem Tom die Hand gegeben und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, dann mache ich es eben und ich kann mittlerweile sagen, ich möchte es nicht mehr missen, es macht Spaß und ist nochmal eine ganz andere Perspektive, als wenn man auf den Rängen steht, dann da unten, ich sag mal, auf dem Eis zu stehen und da alles nochmal hautnah mitzukriegen.
Das wollte ich jetzt fragen, ist dir das so ein bisschen schwergefallen vom Fan-Dasein, was du ja auch sehr aktiv und emotional gelebt hast, dann in diese doch gezwungenermaßen neutralere Rolle als Heidensprecher zu rücken oder überwiegt da auch die Freude, so nah dran zu sein, auch am Geschehen?
Also klar, die Freude überwiegt definitiv. Man kommt viel mehr in den Austausch mit Spielern, man kriegt ganz andere Emotionen mit. Ich sag mal so, es ist super, dass mein Mikro eine Mute-Funktion hat. Also die Emotionen, die hängen halt natürlich fanherzmäßig immer noch bei den Füchsen und ich ärgere mich dann genauso wie jeder andere Fan auf den Rängen, wenn was nicht klappt etc. Aber so allgemein, es fällt mir jetzt nicht wirklich schwer, dann da, ich sag mal, eine grundlegende Neutralität am Mikrofon zu haben.
Ja, wir werden auch noch später natürlich ein bisschen was über Derbys und so weiter hören. Ja, ich habe jetzt etwas vor mit den beiden, was die beiden nicht wissen. Meine Rubrik Starting Six. Es gibt immer sechs Spielchen oder sechs Fragen oder sechs Aufgaben, die ich beiden Gästen dann immer stelle, um so ein bisschen reinzukommen in das Gespräch. Und ja, was habe ich diesmal vor? Ihr seid ja beide in unterschiedlichen Rollen unterwegs. Der eine als Spieler, der andere als Fan / Hallensprecher. Und da kommt man ja natürlich auch ein bisschen mit und verfolgt Spieler und Werdegänge der Spieler. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich so ungefähr wissen, welche Stationen so Spieler ungefähr in ihrem Leben gehabt haben, bevor sie zu den Füchsen gekommen sind. Und jetzt haben wir ein kleines Spielchen. Und zwar werde ich euch sechs Kombinationen von Stationen aktueller Füchse-Spieler vortragen. Und eure Aufgabe ist es, reinzurufen und zu sagen, um welchen Spieler des aktuellen Kaders könnte es sich bei diesen Vereinen, die sie durchlaufen haben, handeln? Soweit klar?
Verstanden,
ja. Okay, dann fangen wir an mit dem ersten Spieler, der folgende Stationen hatte. Düsseldorf, Bayreuth, Nürnberg.
Pascal Grosse.
Richtig.
Stark.
1-0. Okay, da sind wir schon. Gut, also die Messlatte, die liegt jetzt vor. Okay, kommen wir weiter. Spieler 2. Krefeld, Düsseldorf, Ravensburg, Halle.
Michael Fomin.
Das ist auch richtig. Ja. Ravensburg waren nur ein paar Spiele von
ja,
von
ich Formel. War erst bei Halle dann. Also.
Genau, ja.
Ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob er in Ravensburg war, aber sonst, mir lag es auf der Zunge.
Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen leichter, wo man wahrscheinlich schon nach den ersten beiden Stationen was reinbrüllt. Mal gucken. Weißwasser, Lausitz, Hamburg.
Philipp Kuschel.
Hamm. Ja. Richtig. Justin ist aber sehr nett. Der lässt dem Aki immer einen Vorrang. Vorrang. Okay. Ja. Finde ich total
fair. Bin auch neu. Also ein bisschen unfair. Ich glaube, das ist, wird ein klarer Sieg.
Nummer 4. Krefeld, Herne, Landshut.
Edwin Schütz.
Ja. Respekt, oder?
So, jetzt aber nur zwei Stationen. Ist auch nicht so einfach. Bietigheim, Heilbronn. Kleiner Tipp. Es handelt sich um Jugendteams dieser beiden Vereine. Ausschließlich.
Müsste ja dann theoretisch gesehen Adam Zoll sein.
Richtig!
Immerhin nicht punktlos, immerhin, Gott sei Dank.
Die Schweißperlen auf Justins Stirn sind jetzt nicht sichtbar im Podcast, aber die sind durchaus da. Einmal tupfen, bitte. So, und jetzt letzter Spieler, ich glaube auch gut machbar, Selb Rostock-Battels.
Egels-Kainz.
Richtig, genau, gut. Ich würde sagen, da ist Eishockey-Wissen auf jeden Fall vorhanden, Aki.
Ja, definitiv. Zumindest was die Oberliga betrifft, also was meine Mannschaftskollegen oder Gegenspieler betrifft, ja, darüber hinaus.
Ist das automatisch so, dass man, wenn man mit den Spielern in ein Team kommt, ist das dann wirklich so, dass man sich ja auch anschaut, okay, wo hat jetzt mein Mitspieler gespielt oder ist man einfach so im Business drin, dass man das automatisch drin hat, wo die Spieler so gespielt haben?
Teils, teils. Also ich sag mal so, man guckt sich die Spieler an, man kennt die Spieler natürlich auch schon vom Gegeneinanderspielen. Man schaut dann, wer könnte mit wem dann mal zusammengespielt haben, den ich vielleicht kenne, den ich dann auch schon über den ein oder anderen Spieler ausfragen könnte, wie tickt der so, wie ist der drauf, ist der cool drauf, muss ich da vielleicht ein bisschen, ja, wie man die Spieler halt anzupacken hat, ne? Mit dem einen kann man ein bisschen grober umgehen, ja, gut, dann lassen wir es. Aber man beschäftigt sich mit seinen Gegenspielern oder neuen Mitspielern, ja.
Genau. Ja, ich habe als tatsächlich jetzt als ersten Punkt so ein bisschen die Derbys jetzt angesprochen. Ich glaube, das interessiert natürlich die Fans. Wie sieht das ein Spieler? Wie sieht das auch jemand, der unten am Eis dran ist? Derbys, was ist das Besondere an Partien wie Duisburg-Essen, Essen-Herne, die du ja auch viel mitgemacht hast? Aki, vielleicht du zuerst. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das tatsächlich, sind das diese 20% mehr Einsatz auf dem Eis? Ist es lauter, ist man in der Spielvorbereitung noch ein bisschen fokussierter? Wie ist ein Derby im Vergleich zum regulären Spiel?
Also in der Spielvorbereitung würde ich sagen, ist gar nicht so viel anders. Es klingt jetzt nach einem alltäglichen Satz, aber es ist halt am Ende des Tages doch ein Spiel wie jedes andere auch. Es geht nur um 3 Punkte. Aber wenn man dann das Stadion betritt und man merkt, worum es geht, und man sieht dann auch, dass einfach viel mehr Leute hierhin pilgern, wenn es ein Derby ist, weil es einfach für die Fans das Nonplusultra ist. Vielleicht zu den Playoffs im Eishockey noch dazu, aber diese Derbys sind einfach was Besonderes. Und ich glaube dann, wenn man sieht, wie sich die Halle langsam füllt, wie sich auch die Fans gegenseitig dann oder gegeneinander hochpushen, wie die Fans dann die Mannschaft pushen, ich glaube, dann begreift man schon, dass das was Besonderes ist. Und dann kann das auch schon mal die extra Prozent rauskitzeln, ja.
Justin, wie ist das für dich, wenn du erstmal vielleicht aus deiner Fanszeit oder von Auswärtsspielen so berichtest, geht man da irgendwie dann so anders hin oder ist das auch ja vielleicht auf den Spielerbänken, du kriegst das direkt mit, wenn du da sitzt unten an der Zeitnahme, ist da nochmal mehr Feuer, kommen da mehr Sprüche, ist da mehr Trash-Talk irgendwie unterwegs von unten, wie schätzt du das ein?
Also als Fan auf jeden Fall auf der Tribüne ist es halt immer emotionaler. Normaler Bandencheck, der wird dann auch nochmal irgendwie, kaputt gerufen. Fehlentscheidung vom Schiedsrichter gibt es dann auch nur noch.
Die gibt es auch eigentlich gar nicht,
ja, oder? Die gibt es dann ganz viel, vor allem wenn sie gegen Duisburg kommen. In Herne und Essen, die Auswärtsblöcke, die sind ja auch nicht so top gelegen. Dann guckt man da auch nochmal ein bisschen mehr, man lehnt sich ein bisschen mehr über die Brüstung da. Man hat halt dieses Scharmützel, dieses Wortgefecht mit den Heimfans dann, das ist ja hier nichts anderes. Und als Hallensprecher ist es halt einfach, man geht aufs Eis. In der Regel werde ich dann erstmal grundlegend ausgepfiffen von, 100 bis Spitze 300, 400 Leute. Ganz ehrlich, ein geiles Gefühl, so purer Hass abzukriegen und dann einfach, ja, Mikro in die Hand, einmal schönen guten Tag sagen, die natürlich auch freundlich zu begrüßen. Meistens dann auch relativ schnell wieder nach Hause zu schicken. Also da bin ich ja relativ frei und habe da den ein oder anderen Spruch dann auch immer auf Lager, aber so generell ist es halt emotionaler und dann versucht man auch gerade hier im Heimspiel die Fans direkt abzuholen, Kulisse zu erzeugen, Stimmung zu erzeugen und ich würde sagen, in der letzten Saison haben wir das halt hier schon ein paar Mal gehabt und ich bin der Meinung, das ist ausbaufähig. Die eine oder andere Idee habe ich schon, das bleibt aber noch in meiner Trickkiste und da kann ich nur sagen, ich freue mich auf die Derbys, die gerade auch hier in der Arena sind.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Habt ihr beide irgendwie Spiele im Kopf aus den letzten Jahren, du mit Herne oder jetzt du für die Füchse zum Gucken, wo ihr sagt, das war ein Spiel, das vergesse ich so nicht, das war anders als die anderen Derbys. Habt ihr da etwas für die Zuhörer?
Ja, also ich habe tatsächlich, das war ein Spiel hier in Duisburg, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, 10 Jahre, 9 Jahre. Wir haben, glaube ich, 5-1 geführt.
Ja, das Spiel weiß ich auch noch.
Ja, es war, glaube ich, sogar ein Weihnachtsspiel. Also wir haben 5-1 noch 2 Dritteln geführt und haben das Spiel 7-6 verloren. Also es war,
Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Sam Verelst für euch da 4 oder 5 Hütten gemacht.
Ja, und wurde danach dann von Duisburg weggekauft, aber gelockt. Ja.
Ja, das ist auch so ein krasses Spiel gewesen. Ich glaube, der Siegtreffer war in Overtime, Raphael Jolie, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich weiß nicht mehr, ob es in der Overtime gegangen ist, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir es leider vergeigt haben. Ja.
Aber das Spiel kann ich mich tatsächlich auch erinnern. Hast du, Justin, ein Spiel aus der jungen Vergangenheit, wo du sagst, okay, das ist anders gewesen, das war besonders?
Ich sag mal, also klar, das angesprochene Spiel auf jeden Fall. Derby-Siege sind immer schön. Das Spiel hier, die Saison gegen Essen, was wir gewonnen haben, war natürlich nach langer Durststrecke auch mal wieder Balsam für die Seele.
Ja.
Aber sonst, überlegen. So gesehen, ich freue mich über jedes Derby und hoffe natürlich immer, dass Schwarz-Rot das auch gewinnt.
Ja, die Füchse-Derby-Quote war die letzten Jahre jetzt nicht so überragend. Eigentlich in den letzten Jahren immer mit mehr Siegen für die Gegner, speziell was die Moskitos anbelangt. Da haben wir eine schwache Serie, sag ich mal, mit so maximal 1 von 4 Spielen, was man so gewinnt die letzten Jahre. Ich glaube, da, Aki, hast du nichts dagegen, wenn wir das ein bisschen aufpolieren, oder?
Meine war letztes Jahr jetzt auch nicht unbedingt so toll, aber wenn man die gemeinsam aufpoliert, gerne.
Dann machen wir 4 von 4, ganz einfach.
Ja, ganz easy. Ja.
Du hast es eigentlich gerade schon erwähnt, du guckst ja die Spiele an, um auch ein bisschen zu versuchen, zu ermitteln, okay, wie komme ich da rein, wie komme ich da unter die Haut? Gibt es da so Spieler, jetzt vielleicht ohne Namen zu nennen, aber wo man sagt, okay, der hat mich auf dem Kieker oder ich habe den auf dem Kieker, wo man weiß, alles klar, ich packe jetzt ganz tief in die Trickkiste heute und versuche den so ein bisschen zu locken. Ist das vom Mindset her auch, dass das eine Rolle spielt? Oder sagst du, nein, Fokussierung aufs Spiel und sowas ist eher schädlich für meinen Fokus?
Ja, es kommt immer darauf an, ob es vielleicht schon eine Vorgeschichte gegeben hat in vorhergegangenen Spielen oder vorhergegangenen Derbys, aber es kommt ja dann auch immer darauf an, wie die Spiele verlaufen. Also manchmal verläuft ein Derby mit 2 Strafminuten, manchmal gibt es aber auch dann Derbys mit 100 Strafminuten. Also ich glaube, das ist dann situationsbedingt, aber man sitzt nicht vorm Spiel in der Kabine und sagt, heute ist der Spieler XY fällig, ja.
Wie kriegst du das von unten vom Eis mit? Ist das schon so, dass da Trash-Talk viel eine Rolle spielt, was man so mitbekommt? Oder ist das in jedem Spiel irgendwie ein normales Level? Was würdest du sagen? Oder kennst du ein paar Protagonisten bei uns, die gerne mal auf der Strafbank einen Spruch drücken oder wie auch immer? Nehmen wir uns da mal ein bisschen mit.
Also ich glaube, generell ist es normal, dass man da jetzt nicht unbedingt immer mit Bitte und Danke umgeht, gerade wenn man dann auch noch irgendwelche Strafen hat. Wenn es ein bisschen hitziger geworden ist, dann kommen die Jungs auf die Strafbank und dann gibt es da natürlich auch Spieler, die regen sich ein bisschen mehr auf, manche, die hadern mit sich selber. Und gerade wenn dann einer von Duisburg oder einer von einem anderen Verein, Essen, Herrn oder sonst wer, wenn wir jetzt mal bei den Derbys bleiben, auf die Strafbank kommt, dann wird natürlich auch das ein oder andere Nette mal darüber geworfen und das ist jetzt nicht unbedingt, sollen wir uns morgen um 20 Uhr zum Essen verabreden oder sonst was.
Achso.
Da geht es dann schon ein bisschen mehr, ich sag mal, zur Sache. Aber ja, ich würde sagen, das ist halt in dem Sport gesunde Härte. Ich habe es jetzt Gott sei Dank noch nicht mitgekriegt, dass man sich hinter meinem Rücken kloppen musste oder sonstiges. Aber so, sonst klar, also Trash-Talk sowieso und im Derby halt doppelte Portion. Klar.
Ich glaube, das ist auch irgendwie das Salz in der Suppe, glaube ich. Ne? Also ich glaube, wahrscheinlich, Aki, würdest du mir recht geben, man performt dann vielleicht die 110, 115%, wenn es emotional auf dem Eis zugeht, als wenn man irgendwie, nur Dienst nach Vorschrift macht, oder?
Ja, es kommt halt auch immer auf den Spieler an. Es gibt Spieler, die lassen sich dadurch komplett aus dem Konzept bringen. Das weiß man auch als Gegenspieler, dass man denen dann vielleicht die paar Prozente nehmen kann, dadurch, dass man den in Trash-Talk verwickelt. Und dann gibt es halt Spieler, die holen sich auch über Trash-Talk ihre fehlenden Prozent, also das muss man halt auch dazu sagen.
Ja, ich habe so ein paar Bilder im Kopf, welche Spiele das eventuell sein können, aber jetzt mal nicht weiter vertiefen. Lasst uns über die neue Füchse-Saison sprechen. Ich glaube, die Zuhörer interessiert natürlich jetzt in der Kaderbauphase, die ist ja im Sommer tatsächlich spannend, obwohl nichts auf dem Eis passiert. Es ist trotzdem immer irgendwie bewegt, was passiert, was kommt. Lasst uns erstmal über dich sprechen, Aki. Du bist ein erfahrener Abwehrspieler. Vielleicht fangen wir damit an. Wie siehst du die Füchse von den Spielern, die jetzt in der Abwehr da sind? Wie siehst du uns da aufgestellt?
Ich sehe die Mannschaft oder gerade die Verteidigung sehr gut aufgestellt. Wir wissen alle, dass am Ende des Tages Namen natürlich keine Siege holen und keine Punkte holen. Mhm. Aber vom Grundprinzip sehe ich schon, dass da eine Struktur hinter ist, dass da eine Idee hinter ist. Und glaube auch, dass Frankie ein Trainer ist, der daraus definitiv was bauen wird.
Siehst du für dich persönlich auch dann in der Abwehr mit deiner Erfahrung auch, ich sage jetzt mal den Anspruch, Führungsspieler zu sein, die jüngeren Spieler auch ein bisschen anzuleiten und zu fördern, ist das auch eine Selbstverantwortung, die du da so ein bisschen auferlegst oder sagst du, okay, wenn ich in die Rolle komme, dann ist das so oder ist das für dich auch wichtig, das automatisch mitzubringen?
Ich bringe es, glaube ich, automatisch mit. Also ich habe es mit 20, 21 schon gemacht, dass ich immer so ein bisschen schon gerne in die Verantwortung genommen wurde oder auch mich selber in die Verantwortung genommen habe. Von daher ist das etwas, was definitiv, was ich von mir selber erwarte. Ob ich dann am Ende des Tages vom Trainer in eine Position gedrückt werde oder gepusht werde, die dem auch gerecht wird, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich selber habe die Erwartung an mich, dass ich da definitiv vorangehe.
Setzt du dir als Spieler, was so sportliche Ziele angeht, das ist immer so die Frage, wo geht's hin? Und dann versucht man die Kaderlisten zu durchforsten und man vergleicht die auch zu den anderen Mannschaften. Macht man das im Vorfeld, dass man sagt, okay, ich will eine tabellarische Zielsetzung angeben oder geht man einfach mit dem Motto in die Saison, ich möchte das Beste rausholen und möglichst maximalen Erfolg haben? Setzt du dir persönliche Ziele, wie Wie ist das bei dir?
Ich glaube, dass ich da schon sehr realistisch dran gehen kann. Also im letzten Jahr wusste ich, dass es eine ganz, ganz schwierige Saison bei uns werden wird. Dieses Jahr habe ich schon die Hoffnung, dass es in die oberen Tabellenregionen eher geht. Klar, wir müssen zueinander finden. Wir müssen dann auch schon den Spielstil des Trainers umsetzen können. Aber ich hoffe und glaube schon, dass wir da nicht am Tabellenende rumdümpeln sollten.
Da rufe ich den Justin auch mal ins Boot. Ich glaube, wir tauschen uns, glaube ich, auch fast täglich teilweise aus über die neuesten Kadermeldungen und was passiert so und sind auch natürlich neugierig, was so passiert. Wenn wir über die Abwehr schon gesprochen haben, vielleicht über den Angriff. Wir haben zwei lettische Spieler mit den Klaas Planitz und den Egils Kalns. Was erwartest du dir da persönlich, auch als Fan natürlich, vom Füchse Angriff jetzt vielleicht mal?
Ja, Leidenschaft, Kampfgeist und vor allem eins, ne, natürlich Tore. Hoffentlich eine bessere Rückwärtsarbeit, als wir jetzt die letzten zwei Spielzeiten gesehen haben. Und ich glaube, ich kann da dem Aki voll zustimmen. Im Tabellenkeller hat der Fuchs nichts zu suchen. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir da auch weiter nach oben kommen.
Wenn man sich den Kader mal anschaut, ich glaube, wenn man das vergleicht zum letzten Jahr, sind die Füchse, glaube ich, was den Zeitpunkt anbelangt, schon relativ früh mit einer mit einem relativ vollen Kader. Eine Importstelle muss noch besetzt werden und auch ein weiterer Stürmer wird, glaube ich, auch noch gesucht. Ist das auch wichtig, Aki, aus deiner Erfahrung in den letzten Jahren, dass man früh den Kader schon stehen hat, dass man vielleicht dann auch sich über das Gerüst so ein bisschen Gedanken macht? Oder ist es auch völlig normal, dass man erst, ich sage immer, im Juli, August den Kader erst zumacht? Wie ist es denn so in deiner Erfahrung?
Ich glaube, noch bin ich Spieler, also noch ist mir das relativ egal, wann die Mannschaft steht. Hauptsache, ich komme hier zum ersten Training oder zum ersten Meeting und es steht eine Mannschaft. Also,
das wäre gut.
Ich glaube, da fährt jeder auch seine eigene Philosophie. Also jeder Verein fährt dann eine andere Philosophie. Manche, die warten dann vielleicht noch bis kurz vor Toresschluss, dass dann die Spielergehälter runtergehen oder die Spieler, die noch nichts haben zu dem Zeitpunkt, genau, dann irgendwo doch noch unterkommen müssen. Ich glaube, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich denke schon, dass Frank sich das oder die sportliche Führung hier sich was dabei gedacht hat, dass die Mannschaft schon relativ zeitig steht. Aber wie gesagt, also es hat, glaube ich, beides seine Vor- und Nachteile.
Du hast es gerade mit dem Pokern auch so ein bisschen angesprochen, was sicherlich auf dem Spielermarkt auch passiert. Würdest du sagen, da gibt es in den letzten Jahren so eine gewisse Tendenz, dass vielleicht, was so Gehälter und Erwartungen der jungen Spieler anbelangt, dass so ein bisschen sich verändert hat über die letzten Jahre, was so Gehaltsvorstellungen oder so anbelangt? Oder sagst du, dass da gibt es keine Änderung? Wie ist das aus deiner Beobachtung?
Es hat sich absolut verändert. Also okay. Wenn ich sage immer, ich möchte nicht mit früher vergleichen, weil es einfach alles heutzutage, es ist alles teurer, es ist, das Leben kostet leider zu viel Geld.
Ja.
Aber wenn ich darüber nachdenke, dass mein erster, in Anführungsstrichen, Vertrag früher 150 Euro im Monat gewesen sind und ich dann höre, was die jungen Spieler heutzutage teilweise dann schon verlangen. Ja gut, aber es ist halt das Geschäft, ne? Das sind die Berater, das sind teilweise aber auch leider die Vereine, die das dann auch mitgehen.
Ja.
Gerade die Vereine, die auf Teufel komm raus die Liga verlassen wollen und die Preise dann in die Höhe treiben, das ist ein Kreislauf. Ne? Und entweder du spielst da mit oder du spielst da nicht mit und dann kann es leider dann auch mal so laufen wie letztes Jahr in Herne, dass du dann abgeschlagen Letzter wirst.
Wollen wir das abschließen, Justin, mit so einer Prognose? Du hast gesagt, wichtig ist, dass wir uns nicht im Tabellenkeller aufhalten, dass wir auch für die Fans, glaube ich, eine positivere Rolle spielen als die letzten Jahre, wo man einmal als Elfter ins Ziel gegangen ist, dann jetzt als Zehnter mit Option Playoffs. Womit wärst du jetzt so persönlich zufrieden? Ohne dass man das jetzt als auch Ziel des Teams vielleicht so propagiert, aber was wäre so deine Vision?
Ja, also es sollte auf jeden Fall besser werden als das letzte Jahr oder die letzte Saison. So ein Herzschlagfinale brauche ich jetzt nicht nochmal, auch wenn es natürlich Spaß macht. Ich hoffe, realistisch gesehen, ich hoffe, dass wir uns in den Playoffs natürlich bewegen und nicht wirklich, wie gesagt, auf den letzten Drücker reinkommen müssen. Mein Wunsch für den Fuchs ist es natürlich, die Top 6 zu erreichen. Und wenn man mich nach meinem nächstgrößeren Wunsch fragen würde, dann hätte ich liebend gerne hier eine Serie gegen den Süden, wo wir auch Heimrecht haben, ich dann da als Hallensprecher gerne mal moderieren würde. Also ich möchte jetzt keinen unter Druck setzen, Aki, aber das kannst du gerne mal mit in die Kabine nehmen.
Ja, ich glaube, dass es hier alle Füchse auf jeden Fall freuen würde, wenn man mal die direkte Playoff-Qualifikation anvisieren würde. Aber ich glaube, man tut, glaube ich, gut daran. Das ist ein abgedroschener Spruch, aber erstmal in die Saison reinkommen, die Spieler lernen sich kennen und Schritt für Schritt. Ich glaube, anders, Aki, kann man das nicht machen, wenn man jetzt sagt, wir wollen. Also sicherlich setzt man sich wahrscheinlich intern große Ziele, aber ich glaube, das Wichtigste ist doch erstmal Fuß zu fassen, oder?
Das absolut. Und man darf nicht vergessen, dass es einfach andere Vereine auch gibt, die vielleicht bessere Voraussetzungen haben oder die vielleicht sich noch höhere Ziele gesteckt haben. Also es sind so viele Vereine, die sich das Ziel setzen, Top 6 oder Top 4. Aber klar, am Ende des Tages, wir sind Sportler, wir wollen immer das Maximum rausholen und wenn man realistisch das Ganze betrachtet oder vielleicht auch so ein bisschen mit ein bisschen Optimismus, dann will man in die Richtung gehen, natürlich.
Ja, ich habe mir schon die Überleitung gegeben zum nächsten Thema, weil ich auch immer gerne über die Liga und die Lage der Liga spreche. Wer sind denn für euch, das ist natürlich jetzt schwer abzuschätzen, aber auch aus der Erfahrung, wer sind denn für euch die Favoriten in der Saison, wo ihr sagt, okay, diese Teams erwarte ich auf jeden Fall unter den Top 4. Welche Teams würdet ihr da nennen, Aki?
Ich glaube, klassisch wie immer die Hannover Scorpions. Das, was ich verfolgt habe, auch die Hannover Indians. Die Hannover Indians haben da bis jetzt was ganz Gutes zusammengestellt. Ja. Halle wird, glaube ich, auch nicht mehr das sein, was sie letztes Jahr gewesen sind. Mit Leipzig muss man definitiv auch wieder rechnen. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, das sind Tilburg habe ich natürlich auch noch vergessen, die sind immer da oben mit dabei. Wie ich gerade schon gesagt habe, sind so viele Mannschaften und da kommt es dann halt wirklich drauf an, wie schnell findet eine Mannschaft zusammen, weil wir sind halt wirklich hier ganz neu zusammengestellte Mannschaft. Mhm. Von daher erstmal in die Saison starten. Ja.
Wie siehst du das, Justin? Wieder die üblichen Verdächtigen mit den Scorpions und den Trappers oder traust du da vielleicht einem Team auch so eine deutlich bessere Rolle zu als in der Vorsaison?
Ja, uns.
Das ist wunderbar.
Herzlich. Naja, also ich gehe da voll mit. Also die Scorpions und die Trappers, ich glaube, die darf man kloppen hier sagen. Ich sage es einfach mal, die kloppen sich um Platz 1.
Kloppen darfst du sagen,
die Indians und Leipzig, die werden auch auf jeden Fall, ja, ich traue denen sogar relativ viel zu, so Platz 2 bis 4 irgendwo da würde ich die auf jeden Fall einsortieren. Eine Überraschungsmannschaft gibt es halt immer. Da denke ich einfach, dass es Halle wird, einfach weil die sich halt auch punktuell oder jetzt aktuell gerade wirklich gut verstärken. Ja, und im Endeffekt natürlich dann mit an diesen 5, 6 Teams natürlich uns. Ja, da hast du natürlich auch noch andere mit dabei. Also es ist relativ schwierig zu sagen, aber so die Top 4, wie der Aki schon gesagt hat, gehe ich komplett mit.
Das ist ja schon so über die letzten Jahre, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass dadurch, dass die Scorpions sich natürlich immer wirklich Jahr für Jahr quasi überbieten darin, erfahrene, gute Spieler zu holen und die Trappers natürlich auch von der Organisation her sehr professionell sind. Hilft das auch dem Rest der Liga zu sagen, okay, wir müssen aufschließen, wir müssen aufrüsten, weil gefühlt wird das Niveau der Oberliga ja fast von Jahr zu Jahr immer stärker?
Ich weiß nicht, ob es unbedingt hilft. Also, wenn die Vereine dann leider daran kaputt gehen oder...
Ja, das ist die Kehrseite.
Das ist die andere Seite der Medaille. Also wie ich gerade schon gesagt habe, entweder man geht mit oder man geht nicht mit und klar, die Oberliga wird professioneller und es ist natürlich auch toll, dann gegen gute Spieler sich mit guten Spielern zu messen. Aber ich sage immer, lieber kleinere Brötchen backen, aber Hauptsache man kann Brötchen noch backen. Von daher, weiß ich nicht, ob es das unbedingt jetzt gut dann für die Liga ist.
Ja, jetzt haben wir über Derbys und Emotionen gesprochen. Auch die Frage, wie seht ihr unsere Ruhrgebietsrivalen in diesem Jahr, in der neuen Saison? Vor allem, was die Moskitos anbelangt, ist die Zukunft ja noch nicht ganz geklärt, wo man hört, dass es positive Zeichen da eventuell gibt. Wie seht ihr das in Essen und Herne?
Ja, also ich war ja selber bei dem Spendenlauf mal dabei und habe mir das mal angeschaut. Ja, also ich hoffe natürlich, dass die Moskitos der Liga erhalten bleiben, einfach damit man diesen Derby-Charakter weiterhin hat. Es kommen mehr Leute in die Halle. Ich denke, das ist für alle Vereine lukrativ. Und es wäre im Endeffekt aufgrund der geringen Anzahl an Mannschaften ja sowieso schon schade, wenn man jetzt bedenkt, dass die Scorpions nur knapp im Finale gescheitert sind. Wenn Essen auch noch raus wäre, dann hätten wir eine Zehnergruppe. Und das wäre natürlich auch dann für den ganzen Spielrhythmus, für die Dauerkarten, die natürlich auch eine finanzielle Grundlage der Vereine bieten, und für auch die Heimspiele wäre das natürlich extrem bitter. Deswegen, ich hoffe, dass die das da schaffen und ich hoffe, dass sie dann auch langfristig auf gesunden Beinen stehen können.
Okay, du bist natürlich mit Herne logischerweise noch verwurzelt. Verfolgst du das Geschehen da auch? Also, dass du sagst, okay, wie sieht der Kader da aus? Oder sagst du, ich bin da jetzt mental bei den Füchsen eher und guck mal, was da so passiert? Oder beschäftigt man sich da noch mit?
man beschäftigt sich damit. Ne? Also wie ich gerade auch schon gesagt, ich beschäftige mich aber auch mit allen anderen Vereinen. Mhm. Aber allein dadurch, dass ich noch in Herne wohne und auch das einfach noch sehr aktuell alles ist, ich mit den Jungs da noch viel Kontakt habe, kriege ich das da vielleicht noch ein bisschen eher mit als bei den anderen Vereinen, wo es dann ja über Social Media oder so mitkriege. Aber auch zu Essen, ne? Also Essen muss bleiben. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Da sind wir uns einig, ja.
Ohne Essen ist schon echt scheiß bescheiden, ja.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, man sagt ja so salopp, ne, in den Farben getrennt, aber in der Sache Vereine, aber das ist ja auch wirklich so. Ich glaube, wir wären schon traurig, wenn uns diese Derbys fehlen würden. Und das wünscht man ja keinem. Also eigentlich ist es ja schön, wenn alle Mannschaften so erhalten bleiben eigentlich.
Ja, definitiv.
Ja, lass uns über ein Thema sprechen, was gerade aktuell beendet worden ist, denn das ist die Eishockey-WM. Wie habt ihr da die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft verfolgt? Vielleicht am Ende ein bisschen enttäuschend im Vergleich zu den Vorturnieren, wo man auch Medaillen sogar erringen konnte. Jetzt in der Vorrunde ausgeschieden, im letzten Spiel gegen Dänemark. Aki, wie hast du das verfolgt?
Erstmal bin ich gar nicht so der große Eishockey-Fan, sage ich mal. Also ich folge jetzt nicht unbedingt die Spiele, sagen wir mal. Also ich plane nicht meinen Tag.
Okay.
Nach den Spielen, aber habe es natürlich mitbekommen. Also ich bin sehr sportbegeistert und gucke mir auch dann die Ergebnisse an und alles. Mhm. Aber man muss halt auch immer noch sagen, die Latte hing schon sehr hoch. Ne? Also durch die Ergebnisse bei den letzten Weltmeisterschaften war schon, die Erwartungshaltung wird halt immer größer. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Mhm. Die ersten Auftritte waren, glaube ich, auch noch relativ ordentlich dieses Jahr. Und dann ging es halt so ein bisschen bergab. Ne? Aber gut, jetzt einmal wieder ausgeschieden und dann muss es halt jetzt wieder vorangehen. Ne?
Wie verfolgt man das als aktiver Eishockeyspieler, wer mitbekommt, Tim Stützle als junger Spieler, der in Deutschland in der Jugend in Mannheim da so gescored hat, der dann nach Ottawa wechselt, in der NHL spielt. Ist das so, wenn man sagt, boah krass, was da so möglich ist, als deutscher junger Spieler zu schaffen, wie verfolgt man das als aktiver Eishockeyspieler?
Ja, man verfolgt es, aber wie ich gerade schon gesagt habe, also es ist tatsächlich nicht so, dass ich da der große Eishockey in Anführungsstrichen Fan bin. Ne? Also gerade so, ich sag mal so, bei den Jungs, mit denen ich noch zusammengespielt habe oder gegen die ich gespielt habe, die verfolgt man dann eher noch als, sagen wir mal so, die neue Generation oder alles, was danach jetzt so passiert.
Die Amerikaner haben seit über 60 Jahren, wenn ich es richtig weiß, zum ersten Mal eine Goldmedaille beim Turnier gewonnen. Hättest du damit gerechnet, dass die Amerikaner das machen, Justin, oder hast du eigentlich jemand anders auf dem Zettel?
Tatsächlich nicht. Also Kanada ist natürlich immer so ein Favorit, aber ich habe mir das Spiel Deutschland gegen die USA in Düsseldorf angeguckt gehabt. Mhm. Und da war dann auch schon Tage Thompson brutal stark, 3 Tore gemacht.
Ja, als Anmerkung. Also
dass er dann natürlich noch den entscheidenden Treffer genau. Gegen wirklich stark aufspielende Schweizer darf man auch nicht vergessen.
Ja,
überragend. Gutes Kollektiv gewesen, wenn man überlegt, dass die so gut wie keine Vorbereitung hatten. Ich glaube, das Spiel in Düsseldorf war das einzige Testspiel, was die vor der WM hatten. Und ich glaube, bei Deutschland kann man sagen, und ich habe halt wirklich jedes Spiel gesehen, ich habe so ein bisschen meine Arbeit danach geplant. Ich hoffe, mein Chef hört die nicht mit, um Gottes Willen. Am Anfang wirklich stark. Ich denke, da hat auch dieses etwas jüngere Team geholfen. Es war vielleicht ein bisschen spritziger, ein bisschen garstiger. Man hat versucht, einfach zielstrebig zu spielen. Es hat gegen etwas schwächere Gegner geklappt, aber ich sag mal, als die Großen kamen, da hat einem auch so ein bisschen das Scheibenglück gefehlt, wenn ich überlege. Ich glaube, der Stützle hätte machen können, was er möchte. Ich kann mich an das Spiel erinnern, wo der Spieler den mit dem Handschuh aus dem Torgiebel noch rausschmeißt. Also ein Quatsch. Stimmt, ja. Deswegen, also ich denke, das, was der Aki gerade gesagt hat, man sagt halt immer Mund abputzen, weiter geht's.
Ja. Ja, wir sind natürlich gespannt, wo die Reise des deutschen Eishockeys hingeht. Wir haben ja nächstes Jahr eine Olympiade, wo ja wahrscheinlich die ganzen NHL-Spieler auch dran teilnehmen können. Also da wird man, glaube ich, sehen, wie stark der deutsche Kader ist, wenn auch ein Leon Dreisaitl dann hoffentlich dabei ist und auch andere Spieler. Also wir sind natürlich sehr gespannt. Ja, wir möchten auch einen kleinen Event-Ausblick geben, was so bei den Füchsen der nächsten Zeit so ansteht. Da möchten wir erstmal einmal Werbung machen, und zwar am Sonntag. Das habt ihr vielleicht schon über die Social-Media-Kanäle verfolgt. Werden wir unseren neuen Fanshop vorstellen. Da wurde kräftig gewerkelt, was das Aussehen und auch den Bestand des Fanshops anbelangt. Und Ja, ihr könnt ab 12 Uhr am Sonntag vorbeischauen am 1.6. und euch die neue Dauerkarte sichern. Da werden wir euch Informationen noch zu geben, wie das mit der Preisgestaltung und so weiter da aussieht. Und wir haben am 5. Juli, das können wir euch auch schon mal erzählen, haben wir auch ein kleines Dauerkarten-Event, wo wir auch Spieler haben und auch den Coach haben, der Frankie wird dann zu Gast sein und wir werden dann auch Fragen stellen an Spieler und Coach und auch euch Fans dazu einladen, Fragen an die Protagonisten zu stellen. Also am 5.7. hier an der Halle ein großes Dauerkarten-Event. Es wird auch ja sicherlich was Kaltes zu trinken geben und auch fürs leibliche Wohl wird gesorgt werden. Also das schon mal als Ankündigung. Ja, sind wir beim Thema Fanarbeit. Ich glaube, Fans braucht jeder Verein, das ist sehr wichtig. Es gab letzte Woche auch ein Treffen der Fanvertreter, kann ich an der Stelle erzählen, wo wir auch über Auswärtsfahrten gesprochen haben und so weiter und so fort. Möchte da auch sagen, wer gerne mithelfen will, wenn sich neue Fanclubs gründen oder wenn es Ideen für Choreos und so weiter gibt, möchte ich hier auch Werbung machen, gerne den Heiko Schilling, unseren Fanbeauftragten, anzusprechen. Den findet ihr über Facebook oder unsere Social-Media-Kanäle ruhig mal anschreiben, wenn ihr mitgestalten, wenn ihr mithelfen wollt, gerne mal anschreiben. Ja, Aki, ich glaube, Fanarbeit oder generell Fans sind auch, glaube ich, super wichtig. Oft hört man ja, wenn man sagt, Emotionalität auch im Derby für die Fans, die, ja, ich sage jetzt mal so salopp, das Geld auch so ein bisschen dann in den Verein tragen. Wie ist das aus Spielersicht? Fühlt man sich da auch so ein bisschen den Fans gegenüber committed? Man muss es für die Fans machen. Ist das auch dabei der extra Kick, den ja, das euch Spielern so gibt?
Ja. Also kurz gesagt, ja, auf jeden Fall, weil am Ende des Tages der Fan ist mit der größte Sponsor, ne, eines Vereins. Also gerade in der Eishockey-Oberliga ohne Fans ist es leider ja unmöglich. Also am Ende des Tages sollte ein Spieler sich schon selber motivieren können. Wenn er keine eigene Motivation hat, dann ist er fehl am Platz. Aber am Ende sind die Fans die, die sich mit dem Verein am meisten identifizieren, die ihr Geld hier lassen, die damit dann auch dein eigenes Gehalt bezahlen. Man sollte das dann schon im Hinterkopf haben. Also da hängt halt mehr dran, als dann wirklich nur Sieg oder Niederlage als Sportler. Bei den Fans hängt halt ein bisschen mehr dran.
Siehst du das auch so, Justin, dass die, ja, die Kombination oder auch die Symbiose aus Fans und Mannschaft, dass das was ja, Entscheidendes sein kann, auch für den sportlichen Erfolg?
Ja klar, man sagt ja nicht ohne Grund, dass der Fan quasi der siebte Mann hier ist. Und ich glaube, wenn es nochmal eng wird, ich kann mich ja an Spiele erinnern gegen die Scorpions, ich glaube 2-1 ganz knapp gewonnen gehabt. Ich glaube, da hat die Halle hier nachher gebebt. Die letzten 5 Minuten waren eine reine Abwehrschlacht. Ich weiß nicht, wie viele Schüsse da geblockt worden sind. Da schiebt man, glaube ich, auch mal Schmerzen dann nochmal beiseite, wenn man dann auf einmal volles Rollen abkriegt und die Halle auf einmal da ist und einem diesen Schmerz halt, ich sag mal, für die nächsten Minuten nimmt, bis man vielleicht den Wechsel geschafft hat. Auf der Bank kann man einmal kurz dann sagen, aua, hat wehgetan. Dann geht man wieder raus. Ich glaube, man blendet das aus und ich glaube, die Fans sind dann einfach wirklich mit Abstand, wie der Aki halt sagte, das Wichtigste in jedem Eishockeyverein.
Ja, auf jeden Fall. Und was natürlich auch wichtig ist bei einem Spiel, vielleicht auch bei einem Derby, wie ist das Intro? Also mit welcher Stimmung kommt man so rein? Und vielleicht, Justin, möchtest du mal so ein paar Ideen anteasern, was wir uns so ein bisschen im Team, hinter dem Team so, ich sag ich mal, überlegt haben, wie wir eventuell, das habe ich alles noch mit Planungsfragezeichen versehen, aber wie wir eventuell so ja das Intro oder die Sekunden vor dem Einlauf so vielleicht gestalten möchten.
Ja, mit rosa Ponys und Einhörnern, oder?
Ja,
passt doch, glaube ich. Nein, also wir haben ja jetzt zu dieser Saison einmal das Intro schon mal abgeändert gehabt. Also man sieht, was mit der LED-Wall möglich ist. Und ich glaube, ich kann da sagen, wir möchten halt einfach Duisburg noch mehr reinholen. Wir möchten noch mehr Emotionalität erzeugen. Wir möchten die Stimmung hochhalten. Wir möchten halt einfach so eine aufkochende Stimmung kriegen. Und da haben wir gute, sehr gute Ideen, wo wir dann auch viele, ja, ich sag mal, Duisburger Bekanntschaften mit da reinholen werden. Weiß nicht, hast du da noch irgendwas, ohne dass ich jetzt da zum Beispiel zu viel sage, was zu sagen? Also ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich auch auf jeden Fall, das Intro schon mit anzugehen. Es wird auf jeden Fall sich lohnen, das kann ich eben sagen. Also mit anderen Worten, wenn das erste Spiel ist, runter von der Couch, Karte holen, Abmarsch, 2000 Leute erwarte ich hier.
Also uns ist natürlich wichtig, auch so ein bisschen die Emotionen so ein bisschen mitzuschüren und will nicht alles vorwegnehmen, aber wir wollen natürlich auch die Spieler mit einbeziehen in so ein Video und natürlich auch ja über die Spieler Emotionen und auch Verbindung zu den Fans wecken. Und da haben wir ein paar Ideen, wie wir da diese Emotionen schüren können und ja, Seid mal gespannt, was da so passiert. Aki, wenn wir gerade bei Einlauf sind und Minuten vor dem Spiel, hast du so Marotten oder so Abläufe vor dem Spiel, so Game Day Habits, die du immer vor jedem Spiel hast, die dir auch wichtig sind, um so den Trott zu haben? Möchtest du da mal ein bisschen aus der Trickkiste plaudern, was bei dir immer so Standardgewohnheiten sind?
Ja, leider viel zu viele. Also okay. Ich bin da wirklich so ein richtiger Monk, was das angeht. Also bei mir.
Ja, dann wollen wir gerne zuhören.
Ja, also das fängt dann schon beim Essen an zu Hause. Dann der Schlaf darf nie länger als eine Stunde sein. Also der ist immer so zwischen 45 bis Stunde. Es wird sich jetzt alles ein bisschen ändern, allein dadurch, dass ich vorher noch dann eine Fahrt habe hierhin. Und ich habe schon gehört, dass die dann freitags nachmittags nicht ganz so toll sein soll. Aber,
ja. Kann sein, Stau hast, ja.
Ja. Aber ich versuche dann schon in irgendeine Richtung mir wieder meine Rituale und Habits aufzubauen. In Herne bin ich gerne der Letzte gewesen, der das Eis verlassen hat beim Warm-up. Ich habe gehört, hier gibt es dann teilweise auch Spieler, die ein bisschen länger bleiben.
Fällt mir direkt einer ein. Ich glaube, da habt ihr euch auch oft genug im Derby gegenüber gestanden, ja, an den Bänken.
Ja, ja.
Das wird jetzt lustig, wenn das Team intern dann ein Problem wird.
Naja, ich bin der Neue, ich muss mich erstmal hinten anstellen.
Ja, okay. Also, sehr sportlich.
Aber es gibt dann auch da gibt es auch andere Möglichkeiten. Da sieht man ja auch immer wieder irgendwie Schnick-Schnack-Schnuck-Spiele, wer als erstes das Eis verlässt, ja, oder wer als letzter dann das Eis verlassen darf. Also es gibt für alles Lösungen, aber ja, ich habe da meine Abläufe und irgendwie finde ich mich dann da wieder zurecht.
Bist du auch so jemand, der dann vor dem Spiel so Kopfhörer auf hat und Musik hört, um sich irgendwie heiß zu machen? Was ist da deine Favorite Playlist oder
so? Früher tatsächlich ja. Früher habe ich immer meine eigene Playlist auf Kopfhörern gehört und habe mich dann in den Tunnel begeben. Mittlerweile muss ich sagen, gehe ich da lieber so ein bisschen entspannter ran. Also es gibt da, man beobachtet das immer wieder, es gibt dann die Spieler, die dann für sich bleiben wollen, aber mittlerweile habe ich da meinen Weg gefunden, dass ich da eher so ein bisschen lockerer angehe und bis dann der erste Puck fällt und dann geht's los, ja.
Vielleicht auch für die Fans mal interessant, wie ist denn so bei einem Hallensprecher, wie ist denn da so der Ablauf vor so einem Spiel, was ist denn dein Werdegang, wann bist du in der Halle, wie schreibst du die Texte vor, erzähl mal, was das für eine Arbeit ist, das ist vielleicht auch immer interessant.
Ja, also prinzipiell bin ich, glaube ich, wenn wir sonntags gespielt haben, Montag schon fertig. Ja, es gibt immer wieder irgendwelche
Streber.
Ja, auf jeden Fall nicht in der Schule, aber hier vielleicht. Ja, es gibt natürlich immer Sachen, also ich sag mal, spätestens einen Tag vorher habe ich alles soweit fertig. Wir haben ja einen Puck hingehabt, was hoffentlich auch in der neuen Saison weiterhin Bestand hat. Es ist immer schön, den Nachwuchs auch ein bisschen zu präsentieren. Man hat dann auch mal Pausenspiele gehabt, man hat die Füchse für alle Aktionen gehabt, das sind doch ganz andere Sachen, da muss man sich anders drauf vorbereiten. Dann sind das vielleicht auch mal ein, zwei Tage, wo man dann auch mal dann überlegt, wie kann man jetzt was formulieren. Ich möchte ja auch nicht immer alles irgendwie, ich lese relativ wenig ab, mache mir eigentlich immer nur so Stichpunkte und ja, ich sag mal auch dann die Gegner, dass man da nochmal guckt, okay, auf wen muss man da achten, wen kann man nochmal hervorheben, wenn natürlich jetzt einer von den Gegnern am Sonntag 6 Punkte gemacht hat, dann darf man den auch ruhig mal am Freitag in die Begrüßung mit reinpacken. Kann dann auch da schon mal sagen, okay, heute wird schwierig oder sonstiges. Also da befasse ich mich auf jeden Fall mit. In der Halle selber versuche ich halt immer so 90 Minuten bis 2 Stunden vorher zu sein. Ich mache ganz gerne mit meinen beiden DJ-Kollegen, mit dem Sascha und dem Pascal, da gehen die Grüße erstmal raus, mache ich immer einen Soundcheck. Nervt dann meistens die Jungs von Sprayed.
Nein.
Oder aber die Jungs beim Two-Touch. Aber das ist mir persönlich ganz wichtig, weil im Endeffekt stehe ich dann nachher auf dem Eis, möchte, dass alles funktioniert. Und ich möchte natürlich auch dahingehend bestmöglich den Verein dann, ja, ich sag mal, darstellen. Deswegen bereite ich mich da auf jeden Fall, ich würde nicht sagen 100%, aber 99,9% mäßig drauf vor.
Gut, zum Abschluss, ja, wir haben jetzt Sommerpause. Wie sieht eure Sommerpause aus? Ist das, Aki, bei dir jetzt schon körperliche Vorbereitung oder dass du so ein Workout immer hast? Oder wann geht's wirklich so los? Gibt es Trainingspläne? Aki, vielleicht willst du mal erzählen, wie sieht jetzt so der Sommer für dich aus?
Die nächsten Wochen? Haben vom Frankie Trainingspläne bekommen. Also die sind ab dem 1. Mai, glaube ich, losgegangen. Die versucht man dann, soweit es geht, zu befolgen. Natürlich, gerade auch in der Sommerpause, man versucht mehr Zeit dann auch dafür sich zu nehmen, die für die Sachen, die in der Saison halt hinten anstehen. Ne? Gerade mit seinen Jungs auch. Ich habe das Glück, dass meine Jungs dann auch sehr sportlich sind. Also mit denen kann ich viel Paddel spielen gehen. Ich bin,
oh, schön.
Ich bin in einer Fußballmannschaft nebenbei noch angemeldet, weil ein paar Jungs von mir Fußball spielen und
Der Justin nickt, das haben wir.
Habe ich gesehen, aber ich glaube Torwart, ne?
Ja, das war eigentlich auch ganz anders. Das war ganz anders geplant. Also eigentlich wollte ich aufs Feld, um mich halt wirklich konditionell fit zu halten oder fit zu machen. Und ja, wie das halt in einer Kreisligamannschaft so ist. Also irgendwann fällt dann halt mal der Torwart aus und ja, dann habe ich mir halt bereit erklärt, ne?
Wieso nicht, ne?
Hat geklappt und macht Spaß, ja.
Aber das müssen wir auch mal hier sagen, generell Eishockeyspieler sind auch dem Fußball nicht so ganz abgeneigt, ne? Also Two-Touch, weiß nicht, ob das jedem so ein Begriff ist, Eishockeyspieler, die versuchen den Ball hochzuhalten, gerne mal als Warmmachübung.
Das bleibt dann teilweise auch wirklich beim Versuch. Also.
Wie bist du da im Two-Touch, Aki?
Ich würde mich als ganz ordentlich einschätzen, ja.
Okay, da bin ich mal gespannt, wie so das Füchse-Level generell ist. Es gab schon ein paar Spieler, die waren negativ verschrien bei uns im Two-Touch. Mal gucken, wo du dich da...
Die hat jede Eishockeymannschaft, glaube ich. Selbst bei den Fußballmannschaften ist das teilweise schon echt grausam, sich das anzuschauen. Und, okay. Aber bei uns ist das dann nochmal was anderes, ja.
Justin, wie sieht deine Sommervorbereitung aus? Bist du jetzt schon mental in... Hallenplänen und du hast vorhin erzählt, du hast schon so ein paar Ideen für die Derbys oder wie gehst du das an oder ist erstmal relaxen? Du hast ja auch ein Hobby quasi.
Ja, auf jeden Fall. Also mein Hobby ist natürlich auch der Fußball. Ich bin da nicht im Tor, da fehlt mir ein bisschen an Größe. Aber sonst, klar, also ich gucke halt immer nach den anderen Vereinen, was haben die da gemacht. Man guckt in diversen Seiten, Foren und so weiter und so fort. Es wird halt nie langweilig und es fällt einem immer irgendwas ein, was man optimieren kann, was besser laufen kann. Man hat irgendwelche Ideen, dann quatschen gerade wir zwei da relativ viel und offen drüber und ich glaube, es ist nicht ein Tag vergangen, wo ich da nicht nur zumindest mal 5 Minuten über die Füchse nachgedacht habe. Mhm. Von mir aus können wir auch in 10 Minuten spielen, ich bin bereit, also von mir aus kann es morgen losgehen.
Ja, das ist, glaube ich, ein super Schlusswort. Kann sofort losgehen, ich glaube, da sehen wir alle so, dass wir uns auf die neue Saison freuen. Nicht nur als Spieler, sondern natürlich auch als mit ehrenamtlicher Arbeiter im Hintergrund. Ja, ich danke euch, Aki und Justin, dass ihr heute da gewesen seid und mir Rede und Antwort gestanden habt. Wünsche euch natürlich eine schöne Sommerpause, dir natürlich, Aki, viel Erfolg im Team mit den Füchsen, auf dass wir die Ziele, die wir gerade schon optimistisch ambitioniert verkündet haben, dass wir die erreichen können. Ja, das war die zweite Folge von Late Hit. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Im Juni wird es auf jeden Fall die nächste Folge geben. Seid gespannt, wer da zu Gast sein wird. Ich danke allen fürs Zuhören und sage Tschüss aus Duisburg.
Da Duisburg, wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Füchse. Ganz stark. Und jetzt die Chance, einfach so. Tor!
Da ist es. 5-4. Und wer macht es? Nano langsam. Bringt die Füchse in Führung. Der Wahnsinn.
Natürlich aufpassen, keinen Abseits zu holen.
Schieß! Da ist die Scheibe im Tor. Martin Zimanski.
Late Hit. Der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.